Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Silvestergemeinde, als Kinder haben wir es uns manchmal gegönnt, mit dem Fahrrad auf eine Autobahnbrücke zu fahren, von dort den Autofahrern zuzuwinken, die Anzahl der Autos zu zählen, die zurückgehupt haben. Und jedes Mal waren wir beeindruckt, mit welchem Tempo die Autos unter der Brücke hindurchrasten. Wenn wir dann später selber mit unseren Eltern im Auto saßen und unter derselben Brücke durchfuhren, kam es uns viel langsamer vor, obwohl unser Vater bestimmt kein Geschwindigkeitsmuffel war. Je nach Perspektive kann man Tempo, kann man Zeit ganz unterschiedlich wahrnehmen. Silvester ist für uns alle wie ein Fahrradausflug auf die Autobahnbrücke. Die Zeit läuft heute nicht schneller als an den übrigen 364 Tagen des Jahres. Und trotzdem verschafft uns dieser Tag eine Perspektive, durch die wir das Tempo besonders deutlich und rasend wahrnehmen. Schon wieder ein Jahr rum. Tschum, unter der Brücke durch. Mit großen Schritten stürmen wir auf das Jahresende zu. Wer kann uns aufhalten? Wer lässt sich aufhalten? Der Dichter, nicht der Pfarrer, sondern der Dichter Wilhelm Busch hat es ironisch zugespitzt. 1, 2, 3, im Sauseschritt läuft die Zeit, wir laufen mit. Und darum setzt Gott uns immer wieder Haltepunkte, an denen wir besonders darauf gestoßen werden, wie schnell die Zeit rennt. Wenn wir uns nicht einfach mitreißen lassen wollen, wenn wir uns nicht einfach verlieren wollen in den Wellen der Zeit, dann müssen wir diese Haltepunkte nutzen, um von Zeit zu Zeit Bilanz zu ziehen, Zwischenbilanz, damit wir wissen, wo wir stehen. Warum ist Bilanz wichtig? Warum müssen Betriebe Inventur machen? Damit wir wissen, wo wir stehen. Wie es um uns steht, damit wir gute Entscheidungen für das nächste Jahr treffen können, damit wir aus Fehlern lernen können, was gut war, festhalten und weiterführen. Aber dazu brauchen wir die richtigen Fragen, die richtigen Kriterien. Was sind die wichtigen Fragen, die wir uns stellen sollen? Einige Terminkalender oder Timer geben ja ihren Besitzern ganz hilfreiche Hinweise. So auch mein Weekview, da ist der Aufdruck sozusagen nach der 52. Woche überschrieben mit Jahresrückblick, Resümee aus 2017 und dann wären so ein paar Fragen vorgegeben, über die man nachdenken kann. Welche meiner Stärken haben mir zu Erfolgen verholfen? Was hat mich begeistert? Wie kann ich dieses Potenzial besser nutzen? Worin haben meine Schwächen gelegen? Was ist mir besonders schwer gefallen? Wie kann ich mich hier positiv entwickeln? Welche Beziehungen haben mich in diesem Jahr geprägt? Und wodurch kann ich selbst im neuen Jahr für andere zum Segen werden? Also daran merken Sie, dass es auch ein christlicher Kalender ist, eine letzte Frage. Das sind schon ganz gute Fragen. Aber das ist noch nicht genug. Als Christen sind wir ja in einer ganz besonderen Lage bei dieser Bilanz. Wir leben unser Leben ganz bewusst im Angesicht einer besonderen Instanz, genauer gesagt einer Person. Und wenn wir Bilanz ziehen, wann immer, das Jahresende ist ja nur ein Beispiel unter vielen, dann gibt es für uns eine Frage, die alle anderen Fragen überstrahlt. Und diese Frage lautet: Wie sieht Gott mein Leben? Wie ist dieses zurückliegende Jahr in seinen Augen zu beurteilen? Wie wird seine Bilanz über mein Jahr ausfallen? Die Antwort auf diese Frage ist wichtiger als alle anderen Beurteilungen von uns selbst oder irgendwelchen anderen Leuten. Und plötzlich finden wir uns Seite an Seite mit König David wieder und merken, sein Gebet ist unser Gebet, wenn er im Psalm 139 ausruft: Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn sieh, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich. Und dann mündet dieses Gebet in diese flehentliche Bitte: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Und Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Das ist unsere Bitte heute Morgen. Und Gott will uns an die Hand nehmen bei dieser Bilanz. Gott macht das mit uns nicht so wie manche Personaler in ihren Einstellungsgesprächen. Die decken nicht immer alle Hintergedanken auf, die sie mit ihren Fragen verfolgen. Die lassen einen manchmal ihre Leute bewusst im Ungewissen, um zu sehen, wie sie in bestimmten Situationen reagieren. Aber Gott zeigt uns genau, was er von uns will. Gott verbirgt uns nicht seinen Willen und seine Maßstäbe. Gott sagt uns klipp und klar in seinem Wort, worauf es ihm ankommt bei dieser Bilanz. Und einen dieser Texte, in denen Gott seine Bilanzkriterien gewissermaßen aufdeckt, den wollen wir heute Morgen miteinander studieren. Gott hat uns diesen Text durch den Propheten Jeremia gegeben. Die Bilanzkriterien Gottes nach Jeremia Kapitel 17. Sie haben den Text vor sich auf Ihrem Gottesdienstblatt, die Verse 5 bis 13. So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und hört er nicht auf, Frucht zu bringen. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Wie ein Rebhuhn, das Eier brütet, die es nicht gelegt hat, so ist, wer sein Vermögen erwirbt, aber nicht auf rechtmäßige Weise. In der Mitte seiner Tage muss er es verlassen und an seinem Ende ist er ein Narr. O du Thron der Herrlichkeit, erhaben von Anbeginn, du Ort unseres Heiligtums, Herr, du Hoffnung Israels. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Ja, die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Herr, und nun bitten wir dich, dass du uns dieses Wort wirklich ins Herz sprichst und dass jeder von uns versteht, wo du ihn meinst. Amen. Drei Bilanzfragen gibt uns der Prophet hier vor, mit denen wir uns ehrlich und gründlich auseinandersetzen sollen. Erste Bilanzfrage: Baue ich auf Menschen? Das ist die erste Frage. Baue ich auf Menschen? Verse 5 bis 6. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt, die Basis dieses Textes. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Baue ich auf Menschen? Wer wird hier verflucht? Da steht wörtlich der Mann, der auf den Menschen vertraut. Im Hebräischen dann für Mensch Adam. Und damit ist eindeutig nicht gemeint, verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut. Damit ist nicht gemeint, man solle anderen Menschen kein Vertrauen entgegenbringen. Jeremia lehrt hier nicht das Prinzip des Misstrauens, nach dem Motto, rechne immer damit, dass der andere dich sowieso übers Ohr haut und freu dich, wenn er es mal nicht tut. Oder trau keinem über 30, die Parole der 68er. Oder verlass dich nur auf dich selbst. Das alles wird hier nicht gelehrt, sondern es geht um die Frage, wovon mache ich mich abhängig? Worauf setze ich meine letzte Hoffnung? Wo setze ich meinen Anker? Worin sehe ich meinen wichtigsten Halt? Woran binde ich mich letztgültig? Wem gegenüber mache ich keine Kompromisse? Worauf vertraue ich? Das ist hier gemeint. Und typisch für hebräische dichterische Sprache ist dann dieser Parallelismus, dass zwei Sätze nebeneinander stehen, die sich gegenseitig erklären und interpretieren. Also A, der auf Menschen vertraut, und der Parallelismus dazu B, der Fleisch zu seinem Arm macht. Das ist nochmal das gleiche Prinzip mit anderen Worten ausgedrückt. Was meint Fleisch? Fleisch meint hier menschlich, vergänglich. Das ist Fleisch in diesem Falle. Anfällig für Sünde, auf das Diesseits begrenzt, auf das Sichtbare konzentriert. Das meint Fleisch hier. Etwa wenn Hiskia über den assyrischen König Sanherib sagt, der Israel bedroht, mit ihm ist nur ein fleischlicher Arm, aber mit uns ist der Herr unser Gott. Das heißt, er hat nur menschliche Bataillone. Oder in Jesaja 31, Vers 3, wo der Prophet vor einer Koalition mit den Ägyptern warnt. Und dann sagt er, denn die Ägypter sind Menschen und nicht Gott und ihre Pferde sind Fleisch und nicht Geist. Der Herr braucht nur seine Hand auszustrecken, so wird der Helfer straucheln. Also es ist dieses menschlich Begrenzte, aufs Diesseits Fixierte. Und wer auf Menschen vertraut, der macht Fleisch zu seinem Arm. Das heißt, begrenzte Menschen hält er für seine wahre Stärke. Das ist hier gemeint. Begrenzte Menschen, Fleisch und damit verbunden auch alles, was Menschen machen können. Also menschliche Mittel, das ist Fleisch, menschliche Strategien, die können gut sein, aber Gott warnt davor, dass wir uns darauf verlassen, dass wir darauf unsere Hoffnung setzen. Menschliche Forschungen, menschliche Medikamente, menschliche Koalitionen, menschliche Weisheit, menschliche Gutherzigkeit, menschliche Menschlichkeit, menschliche Einsatzbereitschaft. Das ist alles für sich genommen ja nicht schlecht. Aber es kann nicht tragen. Und wir sehen also, A und B erklären sich hier gegenseitig. Dem Menschen zu vertrauen, auf den Menschen zu setzen, bedeutet Fleisch zu seinem Arm zu machen. Und warum ist das so gefährlich? Und das ist dann der letzte Satzteil in diesem Vers. Warum ist das so gefährlich? Weil es immer zwangsläufig eine Entscheidung gegen Gott einschließt. Das ist das Problem daran. Und dessen Herz vom Herrn weicht. Das Rechnen mit Gott wird diesen menschlichen Faktoren untergeordnet und dessen Herz vom Herrn weicht. Weil er sich ja dem Menschen verschrieben hat. Weil er sich ja an Fleisch gehängt hat. Weil er ja auf Weltliches in erster Linie setzt und vertraut. Das kann durchaus mit einer frommen Verpackung einhergehen. Also ich setze mein Hauptvertrauen auf menschliche Mittel und ich unterstütze das dann noch gewissermaßen durch begleitende Gebete. Ja? Ich setze mein Vertrauen auf Fleisch und bete, dass der Herr dies doch bitte schön absichern und gelingen lassen möge. Aber damit, sagt Jeremia, verunehre ich Gott. Damit beleidige ich ihn. Wer sich auf Menschen verlässt, wer dort sein Standbein hat, der kann nicht gleichzeitig Gott die Ehre geben und von ganzem Herzen ihm vertrauen. So ernst ist das. Der Herr Jesus hat die gleiche Wahrheit mit diesem Bild vom Schatz ausgedrückt in der Bergpredigt. Sie kennen diesen Text wahrscheinlich, die meisten von Ihnen, wo Jesus sagt, sammelt nicht Schätze auf Erden. Also der Schatz ist der Mensch, ist das Fleisch, ist das, woran ich meine Hoffnung hänge. Sammelt euch Schätze im Himmel, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und ihr habt nur ein Herz zu verschenken. Ihr könnt es nur an den Schatz im Himmel oder an den Schatz auf der Erde denken. Ihr könnt euer Herz nicht teilen. Ihr habt nur ein Herz zu verschenken. Entweder oder. Und das sagt Jesus dann ja auch in Vers 24, Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Matthäus 6, 24. Das heißt, übersetzt ins Jeremia-Deutsch, ihr könnt nicht Menschen vertrauen, ihr könnt nicht Fleisch zu eurem Arm machen und gleichzeitig mit dem Herzen beim Herrn sein. Das geht nicht. Niemand kann zwei Herren dienen. Und wer Zeile A und Zeile B praktiziert, landet automatisch bei Zeile C. Wer auf Menschen vertraut, Fleisch zu seinem Arm macht, dessen Herz weicht vom Herrn. Ein Beispiel dafür, wie sich diese Lebenseinstellung, die auf den Menschen völlig vertraut, ausdrückt, ist das kommunistische Glaubensbekenntnis, das dem apostolischen Glaubensbekenntnis nachvollzogen wurde und in DDR-Schulen etwa verteilt wurde. Da heißt es, ich glaube an den Menschen, den allmächtigen Schöpfer aller Werke, an die Technik, die alles beherrscht, die empfangen ist vom menschlichen Geist, geboren von der Wissenschaft, gelitten unter der Rückständigkeit, auferstanden in unserer Zeit, zum höchsten Wert erhoben, sodass sie einst richten wird, die lebenden und die toten Völker. Also die Wissenschaft. Ich glaube an den guten Geist im Menschen, an die eine herrschende Klasse, die Gemeinschaft der Menschen guten Willens, an ein besseres Leben, eine herrliche Zukunft und den ewigen Bestand der Materie. Kommunistisches Glaubensbekenntnis. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Es gibt aber auch eine fromme Variante des Bauens auf Menschen. Die klingt nicht so krass wie das kommunistische Glaubensbekenntnis. Und das ist die Werkgerechtigkeit. Ich vertraue darauf, dass ich selbst an meiner Rettung mitwirken kann. Ich selbst oder andere Menschen. Der Priester, die Maria, zu der ich bete, die Kirche, die für mich eintritt. Und deswegen liegt dieses Gegeneinander dieser beiden Konzepte, bauen auf Menschen, bauen auf Gott, im Herzen der Rechtfertigungslehre, also jener Wahrheit, um die es vorrangig in der Reformation ging. Römisch-katholische Werkgerechtigkeit bedeutet bauen auf den Menschen. Ja, Gott trägt seinen Teil dazu bei, Gott gibt auch die Gnade, aber wir kooperieren. Ich baue auf den Priester, ich baue beim Ablass auf die Angehörigen, die das möglicherweise für mich noch machen mit dem Ablass, wenn ich schon tot bin. Ich baue auf meine eigenen Taten, mit denen ich letztlich mein Heil, meine Rettung vollende. Das ist Werkgerechtigkeit. Und Glaubensgerechtigkeit heißt, ich baue auf Gott. Solus Christus, allein Christus kann mich retten. Keine Kirche und kein Priester. Sola gratia, allein aus Gnade schenkt Gott es mir. Nicht durch irgendwelche Verdienste und Beiträge. Sola fide, allein im Glauben ergreife ich das, mit dem ich mich an Christus klammere. Bauen auf Gott, bauen auf Menschen. Und was ist nun mit dem, der auf Menschen vertraut und der danach entscheidet? Jeremia sagt, der ist verflucht. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut. Also der Mensch, der auf Menschen vertraut. Was heißt verflucht? Verflucht heißt, er hat Gottes Urteil gegen sich. Jetzt und in Ewigkeit. Er hat Gottes Urteil gegen sich. Er kann nicht mit Gottes Wohlwollen rechnen. Er steht unter seinem Verdammungsurteil, unter seinem Verdikt. Und die Konsequenzen, die das nach sich zieht, die beschreibt dann Vers 6. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde. Kahler Strauch, das kann man auch übersetzen wie ein Entblößter. Er steht letztlich im Hemde da. Er wird nichts Gutes kommen sehen. Sondern er muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Totale Unfruchtbarkeit. Er wird scheitern. Die Vergeblichkeit wird sein Leben prägen. Wer sich auf den Menschen verlässt, heißt das, der setzt sein Leben früher oder später in den Sand. Der hat keine bleibende Frucht, keinen nachhaltigen Ertrag. Sein Leben bleibt sinnlos. Er ist ausgeliefert an eine erbärmliche Ohnmacht gegenüber der Vergänglichkeit. Eine erbärmliche Ohnmacht gegenüber der Vergänglichkeit. Max Frisch, der Schriftsteller, hat diese ausgelieferte Erbärmlichkeit des Menschen an die Zeit immer wieder beschrieben, etwa in seinem Roman Mein Name sei Gantenbein. Da lässt er seine Person sagen, es gibt keine Hoffnung gegen die Zeit. Das ist im Grunde genommen die Modernisierung von Vers 6. Es gibt keine Hoffnung gegen die Zeit. Die Zeit, die meldete sich überall und mit jeder Bagatelle. Die Zeit, die uns immerfort überholt. Vergängnis in jeder Bagatelle, Zitat Ende. Die Zeit überholt uns ständig, merken wir an Silvester. Und auch jede Bagatelle macht uns die Vergänglichkeit deutlich. So beschreibt er die Zeit, deren heißen Atem wir im Nacken spüren. Wann ist das brennender, dieses Atem spüren im Nacken als an Tagen wie heute. Wohlgemerkt, der Mensch, der auf Menschen baut, kann zwischenzeitlich mitunter sehr erfolgreich sein. Sehr glücklich sein, vordergründig. Dafür lässt dieses Konzept durchaus Raum. Und Vers 11 beschreibt das mit diesem bizarren Bild eines Rebhuhns, das fremde Eier ausbrütet. Wie ein Rebhuhn, das Eier brütet, die es nicht gelegt hat, so ist, wer ein Vermögen erwirbt, aber nicht auf rechtmäßige Weise. Also das ist eine Metapher, vielleicht war es damals eine Redewendung. Jeremia will hier nicht lehren, dass Rebhühner sich auf fremde Eier setzen, sondern es ist dieses bizarre Bild, dass man schon irgendwas zusammenrafft, ein Vermögen erwirbt, auf welchem Wege auch immer. Aber es gibt keine Hoffnung gegen die Zeit. Nichts hat Bestand. Früher oder später ist Schluss. Und das steht hier auch in Vers 11, wenn man ihn nur weiterliest. In der Mitte seiner Tage muss er es verlassen, dieses Nest. Und an seinem Ende ist er ein Narr, der sich auf Menschen verlässt. Und der Mensch, der hier beschrieben wird, ich denke, der erinnert uns fatal an den reichen Kornbauern aus Jesu Gleichnis in Lukas 12. Das ist zum Teil mit ganz ähnlichen Begriffen beschrieben, wo dieser Narr sagt, ich habe meine Scheunen voll, ich habe ausgesorgt. Ich habe mein Vermögen zusammenbekommen. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Und Jesus sagt, du Narre, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und was hast du dann von deinem Vermögen? Genau das wird hier geschildert. Und die Frage ist, worauf läuft dieses Leben hinaus? Was bleibt als Perspektive dessen, der sich auf Menschen verlässt? Das sagt Vers 13 mit krasser Deutlichkeit. Und niemand wird Gott mal sagen können, dass Gott uns nicht deutlich genug die Konsequenzen vor Augen gehalten hätte. Schauen Sie, was das heißt in Vers 13. Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Ja, die, welche von dir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn verlassen, auf die Erde geschrieben. Das ist, als man eine Notiz in den Sand kritzelt und kurze Zeit später wird sie wieder weggewischt. Vom Regen oder durch achtlose Füße, die darüber laufen. Das ist das Bild. Als Kinder haben wir manchmal im Meer in den Sand geschrieben, des Strandes. Und wie lange blieb das, die Schrift oder das gemalte Bild, bis die nächste Welle drüber kam? Dann war es weg. Oder wir haben den Fußweg bemalt mit bunter Kreide, um dieses Spiel Hinkelkästchen auf dem Asphalt zu spielen. Werden sich vielleicht auch einige dran noch erinnern, einige nicken, ich sehe das. Also Hinkelkästchen, bunte Kreide, da muss man hüpfen und darf nur mit bestimmten Füßen aufkommen und so weiter. Und manchmal hat sich irgendein Nachbar aufgerührt, Kinder, wie könnt ihr hier die Straße vollmalen? Aber das hat nicht lange gehalten. Der nächste, der übernächste Regen hat es wieder weggewischt, auf die Erde geschrieben. Das ist hier gemeint. Und das ist die Zukunft derer, die auf den Menschen bauen und die Fleisch für ihren Arm halten. Und Jeremia legt wie eine Klammer um diesen Text. Er sagt das nochmal, was das bedeutet. Im Vers 5 und im Vers 13, damit macht er deutlich, es ist das Herz, das hier vom Herrn weggeht. Dessen Herz vom Herrn weicht, Vers 5. Und in Vers 13 wird es nochmal gesagt, sie haben den Herrn verlassen. Die Quelle lebendigen Wassers. Und dann kommt das Gegenkonzept in Vers 7 bis 8. Und damit verbindet Jeremia die zweite Bilanzfrage. Baue ich auf Gott? Also Bilanzfrage 1, baue ich auf Menschen? Bilanzfrage 2, baue ich auf Gott? Vers 7. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen. Und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Wieder ein Parallelismus, Sie haben das jetzt schon gesehen. A, wer auf den Herrn, der auf den Herrn vertraut. B, dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Wieder mit vergleichbaren Worten der eine Sachverhalt beschrieben. Ich setze mein Vertrauen auf den Herrn. Und jetzt können wir wieder genau die gleichen Fragen stellen, die wir eben an das erste Konzept gerichtet hatten. Wovon mache ich mich abhängig? Worauf setze ich meine Hoffnung? Wo setze ich meinen Anker? Worin sehe ich meinen wichtigsten Halt? Woran binde ich mich letztgültig? Wem gegenüber mache ich keine Kompromisse? Wohin neigt sich die Waage im Konfliktfall? Es gibt ein wunderbares, praktisches Anschauungsbeispiel für solches Verhalten, für solches Gottvertrauen. Und das wir uns gerade, denke ich, zum Abschluss des Lutherjahres umso lieber vor Augen führen. 1522. Frühphase der Reformation. Luther sitzt noch auf der Wartburg im Eisenacher Exil. Der Bann des Papstes ist in Geltung, übrigens bis heute. Das Edikt des Kaisers, die Reichsacht, hat ihn quasi für vogelfrei erklärt. Das ist bis heute nicht mehr in Geltung. Und nun muss Luther aber für einen wichtigen Einsatz nach Wittenberg reisen. Er muss dort unter anderem eine wichtige Predigt halten. Und sein Kurfürst Friedrich bietet ihm militärisches Geleit an. Friedrich der Weise sagt, Luther, ich gebe dir ein paar Soldaten zur Seite. Wir wollen auf Nummer sicher gehen. Und Luther, wie reagiert er? Er nimmt das in diesem Fall nicht an. Mit folgender Begründung. Er schreibt an seinen Landesfürsten, solches sei eurer kurfürstlichen Gnaden geschrieben, in der Meinung, dass sie wissen, ich komme gen Wittenberg, in einem gar viel höheren Schutz als des Kurfürsten. Ich habe es auch nicht im Sinn, von eurer kurfürstlichen Gnaden Schutz zu begehren. Ja, ich halte dafür, ich wollte eure kurfürstliche Gnaden mehr schützen, als sie mich schützen könnte. Dieser Sache soll noch kann kein Schwert raten oder helfen. Gott muss hier allein schaffen, ohne alles menschliche Sorgen und Zutun. Darum, wer am meisten glaubt, der wird auch am meisten schützen. Zitat Ende. Also lieber Kurfürst, ich kann dich besser schützen in dieser Sache als du mich. Denn wer am meisten glaubt, der wird am meisten schützen, weil Gott entscheidet. Hier spricht und hier handelt einer, der baut auf Gott. Genau das, was Jeremia hier meint. Und er baut deshalb nicht auf Menschen. Luther war kein Schwärmer. Luther hat menschliche Hilfe nicht grundsätzlich abgelehnt. Er hat ja auch das Asyl Friedrichs auf der Wartburg gerne in Anspruch genommen. Er hat seinen Landesfürsten sehr geachtet. Die beiden hatten ein, nach allem, was wir wissen, gutes Verhältnis. Luther war kein Schwärmer, Luther war auch kein Hasardeur, wie Thomas Münzer, der mit offener Kutte den Kugeln entgegentreten wollte. 8 Jahre später, 1530, beim Augsburger Reichstag, da hat Luther seine Kollegen nicht in die katholische Stadt begleitet, aus Sicherheitsgründen. Sie wollten ja da verhandeln mit der katholischen Seite. Und Luther hat sein Quartier wo aufgeschlagen? Auf der Feste Coburg. Und wenn Sie sich das auf der Karte angucken, dann sehen Sie, Coburg war so der südlichste evangelische Zipfel. Und dort hat er auf der Feste Coburg sein Quartier aufgeschlagen. Kollegen sind weitergereist nach Augsburg. Und dann sind sie immer mit ihm durch Boten in Verbindung geblieben, um über den Gang der Verhandlungen zu berichten und Luthers Ratschläge einzuholen. Da war er auch vernünftig in dem Sinne. Luther hat auch gern vertrauensvoll mit seinen Freunden zusammengearbeitet, mit Justus Jonas und anderen. Er hat menschliche Faktoren sehr nüchtern ernst genommen. Luther hat sich kirchenpolitisch um eine kluge Strategie bemüht, nach dem Motto, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Aber in dieser Situation hier, als es um diese Reise von der Wartburg nach Wittenberg geht, ist ihm klar, das könnte ein falsches Signal sein. Und es könnte ein schlechtes Zeugnis sein. Es könnte von den Gegnern so gedeutet werden, wir glauben selbst nicht, dass Gott die Reformation durchsetzen wird. Wir glauben selbst nicht, dass Gott seine schützende Hand über uns halten wird. Wenn es drauf ankommt, dann legen die ihr Schicksal lieber in die Hand der kurfürstlichen Truppen, als in die Hand ihres Gottes. Und in dieser Situation ist ihm klar, wenn ich jetzt auf das kirchliche bzw. auf das kurfürstliche Angebot eingehe, wenn ich das mache, dann gebe ich nicht Gott die Ehre. Dann ist das Kleinglauben. Und dann hat Luther diese Chance genutzt für ein Zeugnis gegenüber seinem Chef. Er hat seinem Chef gesagt, wer auf Gott vertraut, hat die stärksten Bataillone hinter sich. Gesegnet ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt. Und Luthers schottischer Kollege John Knox, der dann die Reformation nach Schottland brachte, hat genau diese Überzeugung so ausgedrückt in seinem berühmten Wort, a man with God is always in the majority. Ein Mann mit Gott ist immer in der Mehrheit. Wer auf den Herrn vertraut. Und Wilhelm Busch, der Pfarrer, hat das praktiziert. Er gehörte zu den Christen, die dem Naziregime Widerstand entgegensetzten. 1935, also als es schon sehr, sehr eng wurde, schrieb er ein Flugblatt mit der Überschrift Dein Wort ist unseres Herzens Trutz, ein Weckruf an die evangelische Christenheit. 1935. Und er schrieb darin, die wahre Kirche Jesu Christi ist nicht eine Versicherungsanstalt, sondern ein Heerlager. In neuer Weise haben sich in unserem Volk Mächte des Unglaubens aufgemacht und ziehen gegen das Evangelium zu Felde. Ein neues Heidentum läuft hasserfüllt Sturm gegen das Evangelium der Bibel. Aber wir greifen das moderne Heidentum an. Warum? Wir greifen das Heidentum an wegen seines Götzendienstes, schreibt er 1935. Und dann wird er von der Gestapo, von der Geheimstaatspolizei vorgeladen. Und am 17. Mai 1935 gibt er dort zu Protokoll, das Flugblatt Dein Wort ist unseres Herzens Trutz habe ich verfasst, weil ich als Prediger des Wortes Gottes verpflichtet bin, unsere Gemeinden vor allen Menschen lehren zu warnen, die sie von Christus trennen. Zitat Ende, Wilhelm Busch, im Mai 35 vor der Gestapo. Verstehen Sie, so handelt nur, wer auf Gott baut und damit letztlich nicht auf Menschen. Worauf hast du gebaut in deinen Entscheidungen des Jahres 2017? Worauf hast du gebaut, wenn du riskiert hast, bestimmte Brücken, sei es die Brücken einer guten Stelle, wenn es notwendig war, hinter dir abzubrechen oder zumindest zu riskieren? Worauf wirst du bauen, wenn die großen Fragen 2018 auf dich zukommen? Auf Gott oder auf Menschen? Auf seine Mittel oder auf menschliche Mittel? Das heißt doch immer, wem wirst du dein letztes Vertrauen schenken? Und das wird besonders dann spannend immer, wenn das Gottvertrauen etwas von uns fordert, wovon uns vielleicht menschliche Vernunft oder Pragmatismus oder vorsichtige Ratgeber abraten. Und wir wissen genau, Gott will es aber. Denken wir an Wilhelm Busch. Ihm war klar in der Situation, meine Verantwortung gebietet mir das, sozusagen öffentlich ein Flugblatt gegen die Verfälschung des Evangeliums durch die Nazis zu schreiben. Und es hat möglicherweise Ratgeber gegeben, die gesagt haben, Junge, sei vorsichtig, das ist jetzt nicht dran, das Risiko ist zu hoch. Wem vertraust du? Oder denken wir an die junge Königin Esther am persischen Hof, Jahrhunderte vorher, die plötzlich den Auftrag bekommt, für ihr Volk Israel gut zu sprechen vor dem König. Und sie weiß, wenn ich da reingehe, das kann mein Todesurteil bedeuten. Und sie nimmt ihr Herz in beide Hände und was sagt sie? Komme ich um, komme ich um. Aber ich muss es tun. Wem vertraust du? Luther. Ihm war klar, wenn ich den militärischen Schutz meines Landesfürsten jetzt in Anspruch nehme, dann ist das eine Verweigerung des Gottvertrauens. Worauf baust du? Da wird ein Mitarbeiter in der Firma unter Druck gesetzt. Sie müssen lügen im Interesse der Firma. Sie müssen lügen im Interesse der Firma. Sonst sind ihre Tage hier gezählt. Auf Menschen bauen heißt, ich passe mich an. Ich schluck das runter. Ich schalte mein Gewissen aus. Ist ihm höhere Macht. Auf Gott bauen heißt, ich gehorche ihm. Ich gehorche ihm und vertraue ihm, dass er die Situation irgendwie für mich löst. Wem vertraust du? Eine Christin sehnt sich danach, endlich zu heiraten. Sie wartet schon viele Jahre darauf. Und eines Tages lernt sie dann wirklich den netten Typen kennen, charakterlich solide, spannender Job, kommunikativ, alles passt. Das einzige Problem, sie ahnt es, er ist kein Christ. Und sie weiß, was in 2. Korinther 6, Vers 14 steht, dass wir als Christen nicht am selben Joch mit dem Ungläubigen ziehen sollen. Und sie denkt daran, wie sie das in ihrem Mädchenkreis den jungen Mädels immer gesagt hat. Leute, wartet, wartet auf den, den Gott für euch bereit hat. Aber ihr werdet keinen Segen haben, wenn ihr etwas tut, wo ihr wisst, dass es gegen den Willen Gottes ist. Und dann ist da so eine gute Freundin, die redet ihr, ach, du weißt doch nicht, ob du jemals so einen wiederfindest. Vielleicht kannst du ihn ja bekehren, wenn ihr erstmal verheiratet seid. Du wirst auch nicht jünger. Aber ihr Gewissen rebelliert, es lässt ihr keine Ruhe. Und es ist ihr glasklar, das wäre ein Akt des Misstrauens gegen meinen Herrn. Denn er hat doch versprochen, gesegnet ist der Mann, gesegnet ist die Frau, die auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Auf wem bauen wir? Auch dieses zweite Konzept hat Konsequenzen, Vers 8. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Das erinnert uns natürlich total an Psalm 1. Und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Und auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen. Und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Das ist die Konsequenz des zweiten Konzeptes. Und haben Sie gemerkt, da wird nicht versprochen, dass der von Problemen verschont bleibt. Da steht, dass er die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt. Da kommt Hitze. Und da ist die Rede von einem dürren Jahr, das der Gesegnete erlebt. Also von wegen Health, Wealth, Prosperity. Wenn du Gott vertraust, bist du immer reich, gesund und schön. Dürres Jahr, aber er braucht sich nicht zu sorgen. Das gehört mit dazu, aber es steht unter Gottes Kontrolle. Und ich denke, das ist ein großer Trost, wenn 2017 für dich möglicherweise in mancher Hinsicht ein dürres Jahr war. Vielleicht hast du das ja so empfunden. Dann ist das kein Hinweis darauf, dass Gott dich nicht gesegnet hat. Steht hier in Jeremia. Wenn ein dürres Jahr kommt, der Gesegnete, der Treue, der Gehorsame, wenn Hitze kommt, wenn ein dürres Jahr kommt, er braucht sich trotzdem nicht zu sorgen. Gottes Garantie steht, Gott schenkt dir ein fruchtbares Leben. Worin besteht diese Frucht? Dass dein Leben Gott ehrt. Das ist die schönste und größte Frucht, die es gibt, dass dein Leben Gott ehrt. Dass Menschen sein Evangelium durch dich erfahren. Dass deine Mitchristen ermutigt werden und gestärkt werden. Dass du in Gottes Dienst ihnen dienen kannst. Das ist Frucht. Jesus hat gesagt, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Und in Jeremia 17, Vers 13, hier wird von Gott gesagt, er ist die Quelle des lebendigen Wassers. Wenn du ihm vertraust, vertraust du der Quelle, der Originalkraftzufuhr. Und deswegen grünst du auch. Vers 8, wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt. Also wohl dem, dessen Wurzeln an dem Bach reichen. Dann kann zwar die Hitze kommen, aber die Blätter bleiben trotzdem grün. So bist du, wenn du Gott vertraust. Und guck dir das Gegenbild in Vers 6 nochmal genau an. Und dann ist hier die Rede von den Folgen des Gottvertrauens, die Frucht der Taten. Aber merkst du, die Frucht der Taten, das heißt, die Taten sind eine Frucht. Sie wachsen aus dem Glauben heraus. Sie sind nicht menschlich gemacht, sondern von Gott geschenkt. Und Gott will das auch besonders segnen. Da steht in Vers 10 am Ende, Gott wird vergelten. Der vergelten wird entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Also Gott sieht das. Gott schenkt dir diese Frucht und dann belohnt er dich auch noch dafür. Das hat nichts zu tun mit Werkgerechtigkeit. Denn hier ist ja ausdrücklich die Rede von der Frucht seiner Taten. Also die Taten sind eine Frucht, die Gott wachsen lässt. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mir Gottes Wohlgefallen erarbeiten kann durch gute Werke. Und deswegen macht Jeremia ja auch klar, es geht ums Herz. Das haben wir schon im ersten Vers dieses Kapitels, der ist nicht auf Ihrem Zettel, aber lesen Sie es zu Hause nochmal nach. Jeremia 17, Vers 1, da wird gesagt, dass die Sünde eingekratzt ist mit diamantener Spitze auf die Tafel des Herzens. Das Herz ist die Problemzone. Die Sünde ist eingeritzt wie mit einem diamantenen Griffel auf die Tafel unseres Herzens. Das ist unser Problem. Und was ist die fatale Kehrseite dieses Menschenvertrauens? Dass das Herz vom Herrn weicht, Vers 8. Und deswegen steht in Vers 10, auch ich, der Herr, erforsche das Herz, nicht ich zähle deine Taten und ich berechne deine Werke, sondern ich erforsche dein Herz und prüfe die Nieren. Daher unser Sprichwort auf Herz und Nieren prüfen. Die Nieren, die stehen hier für dies Innere, für das, was den Menschen motiviert, was ihn treibt, seine Gesinnung. Der Herr erforscht das Herz. Das ist der Sitz der gesamten Persönlichkeit. Alles Trachten und Denken und Wollen und Empfinden kommt hier zusammen. Das ist der Mensch, um den geht's Gott. Und damit steuert unser Text auf seinen Höhepunkt zu. Nämlich auf die Frage, wo fällt die Entscheidung darüber, ob mein Leben verflucht ist oder gesegnet? Wo fällt die Entscheidung darüber, ob ich auf Menschen baue oder auf Gott? Und Gottes Antwort ist, diese Entscheidung fällt in deinem Herzen. Sie fällt in deinem Herzen. Und darum lautet die dritte Bilanzfrage. Also erstens baue ich auf Menschen, zweitens baue ich auf Gott. Dritte und letzte Bilanzfrage, kenne ich mein Herz? Kenne ich mein Herz? Und Jeremias Antwort lautet, Vers 9, in der Regel nicht. Das ist die Antwort. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Du kennst es nicht. Das ist eine schlimme Diagnose, die Gott hier unserem Herzen stellt, die uns heftig erschreckt. Unser Herz ist täuschend und bösartig. Trügerisch und bösartig. Oder man kann auch übersetzen, arglistig ist das Herz mehr als alles. Und unheilbar. Oder in der alten Luther-Übersetzung diese berühmte Formulierung, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Ein trotzig und verzagt Ding. So ist unser Herz Gott gegenüber. Denn in einer englischen Übersetzung heißt es, the heart is deceitful above all things. Also dieses Falsche, dieses Arglistige. Und dann wird der zweite Teil so übersetzt, and desperately sick, also verzweifelt krank. Verschlagen, arglistig, verzweifelt, krank, hilflos. Und diese nüchterne Anthropologie, diese nüchterne Lehre vom Menschen, die zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Das hat Gott doch schon im ersten Buch Mose gesagt. Sie wissen, bei der Angelegenheit mit Noah, 1. Mose 6, Vers 5. Aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken und seines Herzens allezeit nur böse. Und das zieht sich dann durch bis zu Markus 7, Vers 21, wo der Herr Jesus sagt, woher kommen die bösen Gedanken? Von innen heraus, aus dem Herzen. Euer Problem ist nicht, dass ihr euch zu wenig ritualmäßig die Hände wascht, sondern dass ihr euer Herz nicht reinigen lasst von eurer Stockigkeit, eurem Stolz und eurer Hartnäckigkeit Gott gegenüber. Das Herz trotzt gegen Gott. Aber es kann sich selbst nicht durchschauen und es kann erst recht nicht die Konsequenzen einsehen. Und darum, liebe Leute, lügen wir uns in der Regel selbst in die Tasche über unseren Herzenszustand. Wir finden uns eigentlich noch so ganz gutherzig. Aber Gott sagt, dass es nicht so ist. Und deswegen können wir so froh sein, dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Schuld starb. Und dass er sagt, ich schrecke nicht zurück vor deinem bösen Herzen. Ich vergebe es dir und ich ändere dich auch. Ich bleibe bei dir. Ich hab dich lieb. Ich nehme dir deine Schuld ab. Ich mache es gut. Aber wir müssen uns das ganz klar machen aus diesen ernsten Versen. Es gibt wirklich nur einen, der unser Herz durchschaut. Und das ist Gott. Und Gottes Sohn Jesus Christus, der auch Gott ist. Und deswegen sagt Gott, ich, Vers 10, das ist jetzt wörtliche Rede Gott. Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren und gebe dann jedem entsprechend die tiefsten Strebungen, die tiefsten Motive. Und wissen Sie, was daraus folgt? Wir werden unser Herz nur dann verstehen, wenn Gott es uns zeigt. Und dann verstehen wir unser Herz. Aber nicht vorher. Und Gott zeigt uns, wie es um unser Herz steht, zum Beispiel in diesem Vers. Wir werden es nicht verstehen, wenn wir mit irgendwelchen Psychologen uns unterhalten. Die werden uns immer noch irgendwie entschuldigen am Ende. Wir werden es nicht verstehen, wenn wir uns selbst bewerten, weil wir immer noch irgendwelche Ausreden und Rechtfertigungen finden. Und wir finden immer auch genügend Beispiele von Leuten, die offensichtlich schlechter sind als wir. So meinen wir zumindest. Es gibt nur einen, der unser Herz durchschaut. Und der muss es uns zeigen. Und der einzige Weg zur Selbsterkenntnis ist, dass wir uns diesem Gott stellen und in seinem Wort uns das von ihm sagen lassen. Und dann begreifen wir umso mehr diese flehentliche Bitte von David aus Psalm 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und bitte bleib nicht beim Prüfen stehen, sondern bring mich auch zurecht, ne? Und sieh, ob ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigen Wege. Bring mich zurecht, halt mich fest. Und daran sehen wir nochmal, nur Gott kann das böse Herz heil machen. Nur Gott kann mein trotziges Herz demütig machen. Nur Gott kann mein blindes Herz sehend machen und von seinem inneren Zustand überführen, niemand sonst. Und wenn wir unser Herz erstmal ansatzweise durchschaut haben, dann sind wir kuriert. Dann bauen wir nicht mehr auf Menschen. Weder auf uns selbst noch auf irgendwelche anderen Menschen oder menschlichen Systeme, dann sind wir kuriert. Dann setzen wir unsere Hoffnung nicht mehr auf Menschliches. Dann haben wir keinen größeren Wunsch, als zu den Leuten von Vers 7 zu gehören. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Ja, was denn sonst? Was kann uns denn sonst helfen? Und dann, ganz kurz noch, flüchten wir uns erleichtert zu Vers 12. Man fragt sich am Anfang, warum steht dieser Vers 12 so etwas eigenartig in der Mitte dieses Textes herum? Aber dann wird es deutlich, es ist ein Gebet, ein erleichterter Ausruf. Man kann das übersetzen, o du Thron der Herrlichkeit, erhaben von Anbeginn, du Ort unseres Heiligtums. Das ist ein Bild für den Tempel und der Tempel wiederum ist ein Bild für die Gegenwart Gottes. O du gut, dass du da bist, Gott. Dass du Zugang zu dir ermöglichst, dass man dir vertrauen kann, dass du dich uns gegeben hast, dass du dich uns gezeigt hast. Wann deutlicher als mit all dem, was zu Weihnachten begann? Und noch etwas sehr Geheimnisvolles ist mit dieser Formulierung verbunden. Thron der Herrlichkeit. Psalm 80 macht deutlich, dass das Bild so war. Gott thront über der Bundeslade. Die wussten natürlich, dass da nicht Gott gegenständlich thront, sondern das ist das Zeichen seiner Gegenwart. So, Gott thront. Das ist, und deswegen nannte man diese Bundeslade mit dem Deckel darauf auch den Gnadenthron. O du Thron der Herrlichkeit. Und was war in der Lade? Was war in der Lade drin? Die Gesetzestafeln. Die Gesetzestafeln, die uns anklagen und die uns den Spiegel unseres bösartigen, trügerischen Herzens vorhalten. Und was war auf der Bundeslade drauf? Dieser Ladendeckel, diese Kaporet, dieses Hilasterion. Und was geschah damit? An den Ladendeckel wurde das Blut der Opfertiere gesprengt zum Zeichen der Versöhnung und als Vorschau darauf, dass Jesus sein Leben für uns gibt. Und deshalb galt diese Lade als der Gnadenthron. Da ist dieser Deckel, der die Gebote einschließt, damit sie nicht mehr ihre Macht gegen uns entfalten können und uns verdammen können. Und es kommt das Blut an diesen Ladendeckel. Und das ist das Blut des Opfers Jesu Christi. Und der macht alles gut. Und deswegen ist hier der Gnadenthron. O du Thron der Herrlichkeit, erhaben von Anbeginn, dahin flüchte ich mich, darauf verlasse ich mich, darauf vertraue ich, auf dich, Jesus allein. Wann ist ein Christ ein Christ? Die Antwort wenn er bei Vers 7 angekommen ist. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Und selbst dann, müssen wir zugeben, selbst dann stehen wir immer wieder mal in der Gefahr, nein, nicht zu Vers 5 zurückzugehen, aber zu Vers 5 rüberzuschielen. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht. Und das sind dann diese programmatischen Kompromisssituationen bei bestimmten Entscheidungen, dass wir dann doch lieber auf menschliche Abkürzungen uns einlassen, als dass wir Gott den absoluten Überblick zutrauen würden. Und dann möge der Herr uns gnädig sein und uns immer wieder zu Psalm 139 zurücktreiben, dass wir beten, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und sieh, wo ich auf bösen Wege bin und leite mich auf ewigem Wege, auf dem Weg, der bei dir ankommt. 3 entscheidende Bilanzfragen hat Jeremia uns vor Augen geführt heute Morgen, die wir sehr gut hören müssen an dieser Schwelle zwischen Bilanz und Neustart, zwischen Rückblick und Ausblick. 1. Frage, baue ich auf Menschen? 2. baue ich auf Gott und 3. kenne ich mein Herz. Ihr Lieben, lasst uns einander diesen Dienst tun, in diesem Jahr, das jetzt wieder vor uns liegt, auf dieser neuen Strecke, die wir miteinander gehen. Lasst uns einander daran erinnern, dem Herrn zu vertrauen. Lasst uns einander auf seine Macht verweisen, auf seine Treue, auf sein Erbarmen. Lasst uns einander darin stärken, alles von ihm zu erwarten und zu erhoffen. Dann dürfen wir mit ähnlichen Wundern rechnen, wie es diese Kinder erfahren haben auf einer Missionsstation in Afrika, mit denen ich jetzt schließe. Dieser Vorgang wurde berichtet vor einigen Jahren, 2006, in der Zeitschrift Entscheidung. Ist also solide verbürgt gewissermaßen. Eine Illustration von Vers 7 zum Schluss. Gesegnet ist der Mann, das Kind, das auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Neugeborenes, in großer Not, Missionsstation irgendwo in Afrika. Die Mutter war bei der Geburt gestorben und da war noch eine kleine Schwester von 2 Jahren. Und jetzt lautet die bange Frage, wie bringen wir das Baby sicher durch die kalten Nächte? Sie hatten noch eine letzte Wärmflasche aus Glas und diese Wärmflasche zerplatzte, als sie befüllen wollten. Jetzt war die auch noch weg. Der gläubige Arzt, der das berichtet, ging auch an diesem Tag immer erst zur Babystation und dann von der Babystation zu den Waisenkindern, die auf demselben Gelände wohnten, und er betete dann immer mit denen. Und diesmal erzählte der Arzt eben von dem neuen Baby, das in der letzten Nacht geboren worden war, und von dem Problem, es warm zu halten, und von der 2-jährigen Schwester, die immer nur weinte, weil eben die Mutter der beiden Mädchen gestorben war. Und während sie miteinander beten, hört der Missionar plötzlich, wie die 10-jährige Ruth betet: Gott, gib uns eine Wärmflasche, bitte. Gott, es ist nicht gut, wenn du sie uns erst morgen gibst. Das Baby könnte tot sein bis dahin. Wir brauchen sie heute Nachmittag. Und dann fährt sie fort und: Gott, bitte schenk uns doch eine Puppe für die Schwester. Dann sieht sie, dass du sie wirklich lieb hast. Wie hätten sie reagiert? Der Arzt bekam einen Schrecken natürlich. Er wusste nicht, ob er zu diesem Gebet Amen sagen konnte. Natürlich wusste er um Gottes Allmacht. Aber er hatte auch Sorge, dass die Kinder vielleicht enttäuscht sein würden, wenn der Herr dieses Gebet nicht gleich erhörte. Man wusste ja nicht, was sein Wille war. Einzige Möglichkeit wäre ein Paket aus der Heimat. Aber seit 4 Jahren hatten sie kein solches Paket mehr erhalten. Am Nachmittag, er unterrichtete gerade Krankenschwestern, brachte das Postauto ein Paket, 10 Kilo schwer. Er wagte nicht, es allein zu öffnen und ging zu den Kindern im Heim. Dann haben sie zusammen die Schnüre entfernt, einen Knoten nach dem anderen, 40 Augenpaare auf diesen Karton gerichtet. Der Arzt erzählt dann, als ich den Karton öffnete, zog ich zuerst ein paar T-Shirts heraus. Die Augen glänzten, als ich sie verteilte. Dann kamen einige gewickelte Bandagen für meine Lepra-Patienten ans Tageslicht. Und dann, ich steckte meine Hand noch einmal in die Kiste, fühlte ich plötzlich etwas Komisches und holte es heraus. Es war tatsächlich eine funkelnagelneue Wärmflasche. Ich musste weinen. Ich hatte Gott nicht gebeten, uns eine Wärmflasche zu schicken. Ich hatte ihm nicht wirklich vertraut. Und in dem Moment auch nicht geglaubt, dass er dies hier in der Einöde Afrikas tun konnte. Ruth stand zwischen den Kindern. Sie drängelte sich nach vorn und sagte: Wenn Gott eine Wärmflasche schicken kann, dann muss doch auch die Puppe noch irgendwo da sein. Und sie vergrub ihre Arme im Karton und zog dann tatsächlich eine kleine, wunderhübsch angezogene Puppe hervor. Ihre Augen glänzten. Und sie schaute zu mir hoch und sagt, kann ich jetzt mitkommen? Ich will die Puppe dem Mädchen bringen. Sie muss doch wissen, dass Jesus sie wirklich lieb hat. Und jetzt kann man rechnen, das Paket war 5 Monate unterwegs gewesen. Die Jugendgruppe der Gemeinde des Arztes in der Heimat hat es gepackt, oder im Kindergottesdienst, und sie haben es für ihn gepackt und auf den Weg gebracht, vor 5 Monaten. Das heißt, 5 Monate vorher hatte Gott bereits angefangen, die Antwort vorzubereiten. Die Antwort auf das Gebet der kleinen Ruth in Afrika. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. O, du Thron der Herrlichkeit, erhaben von Anbeginn, du Ort unseres Heiligtums. Allmächtiger Gott, dafür loben wir dich, dass du derselbe bist, heute und auch in dem Jahr, was jetzt vor uns liegt. Vergib uns unseren Kleinglauben, Herr. Und stärke unser Vertrauen, Herr. Wir wollen dich ehren. Und wir danken dir, dass du deinen geliebten Sohn Jesus Christus geschickt hast, der die Schuld unseres bösen Herzens getragen hat, Herr Jesus, und dass du da bist für uns in jeder Sekunde. Und dass wir deswegen ganz getrost in das neue Jahr gehen dürfen, weil du mit uns bist. Und dir soll alle Ehre sein, in alle Ewigkeit. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.